Bruder Heller sprach am 21.01.1971 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema von der Freude.
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, es ist mir eine herzliche Freude, heute Abend in eurer Mitte zu sein und euch ein Zeugnis geben zu dürfen von einer der stärksten und wunderbarsten Kräfte aus dem Herzen Gottes, die in unser Leben hineinfließen und sich hinein ergießen und uns in die Gottähnlichkeit und in die Gottgleichheit zurückgestalten, in der Vollendung als Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Diese Kraft, von der ich rede, ist nicht die Macht und die Stärke und die Heiligkeit und die Gerechtigkeit oder die Sehnsucht. Diese Kraft ist die Freude. Mitten im Leide ist Jesus die einzig wahre, bleibende Freude. Und davon möchte ich ein Zeugnis geben. Denn wo dieser Goldklang der Freude fehlt, ist das Herzstück des Evangeliums geschwunden. Denn Euangelion heißt Freudenkunde oder frohe, frohmachende Botschaft. Es ist den wenigsten Gläubigen bewusst, dass die Freude nicht etwas ist, was Gott so nebenbei gibt, wie man zu einem kleinen Kind einen süßen Bonbon gibt, Lutscher, so ist das nicht, sondern die Freude ist das Herzstück Gottes. Wir werden das nachher sehen am Schluss, wenn ich von der Freude Gottes etwas sagen darf, als Abschluss und Krönung meines Abendzeugnisses. Und der Freude des Vaters, und der Freude des Sohnes, und von der Freude des Heiligen Geistes. Zunächst aber als Einleitung ein Wort aus dem Alten Testament, 5. Mose 16, Vers 14 und 15, steht Folgendes geschrieben. 5. Mose 16, Vers 14 und 15. Da heißt es: Du sollst dich freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern, an dem Orte, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen mit allem deinem Ertrag und in allem Werke deiner Hände. Und du sollst nur fröhlich sein. Das ist ein Wort aus dem Alten Testament. Das ist kein Gesetz, das ist ein Gebot. Es ist ein Unterschied zwischen dem Gesetz, du musst, wehe dir, wenn du nicht, und dem Gebot. Denn Gebot heißt eigentlich Innenziel. Und es ist wunderbar, wenn einmal das aufgegangen ist, dass das Gesetz für die große Masse etwas ist, das von außen her gebietet und reinschlägt mit dem Flammenschwert. Aber das Innenziel ist das, was Gott im Verborgenen in seinem Herzen als Ziel hat mit jedem seiner Geschöpfe. Das sind die Innenziele Gottes. Und das Innenziel. Das sind die Innenziele Gottes. Und das Innenziel lautet: Du sollst dich nur freuen. Das heißt nicht, ich soll 22 Mal freuen. Wenn Konfirmation ist, oder wenn Geburtstag ist, oder wenn deine Partei gewonnen hat im Wahlsieg, bei der Wahl, Bundestag oder Länderwahl und so weiter, dann sollst du dich freuen. So nicht, sondern diese Freude ist tiefer, ist wesenhafter, ist gewaltiger. Du sollst dich nur freuen, oder wie man auch übersetzen kann, du sollst nur fröhlich sein. Also nicht, du darfst wann und wann mal, wenn du recht brav bist. Nein, du sollst nur fröhlich sein. Das ist ein Gebot Gottes. Weil er der glückselige Gott ist und es nicht aufhält, die ganze Glückseligkeit seines innersten Seins, seines ureigentlichen Lebens, verschlossen in sich zu tragen und sie nicht herauszuströmen auf eine leidende, seufzende, zugrunde gehende, vergiftete, entartete, von Satan betrogene Welt und Menschheit. Das ist die Situation, in die Gott sein Gebot von der Freude hineinspricht. Nun ist das ja ein großes, gewaltiges Thema, das sich eher eignet zu einem Bibelkurs als zu einem Abendzeugnis in einer Stunde. Trotzdem will ich versuchen, euch einige Hauptlinien zu ziehen über dieses große und wunderbare Gebiet. Euer Dichter Friedrich Schiller hat in seinem berühmten Lied an die Freude geschrieben: Freude, Freude treibt die Räder der großen Weltenuhr. Freude, Freude heißt die Feder in der ewigen Natur. Das heißt, die innere Kraft, die alles bewegt, ist nicht der Hass, obwohl der Hass ist, was fertig spricht. Zerstören, grauenhaft, ist nicht die Macht und Gewalt, obwohl die auch etwas zustande sind, sondern der tiefste Innerste ist die Liebe und die Freude. Und Liebe, Frieden und Freude werden oft in der Bibel als ein heiliger Gleichklang und Dreiklang genannt. Und das ist, was wir heute sehen. Die Menschen haben Vergnügen. Die Menschen haben Freiheit, können machen, tun und treiben, was sie wollen. Die Menschen können jedem Gelüste und jeder tierischen Gier nachgeben und werden nicht bestraft. Und das Ergebnis ist nicht Freude, sondern tiefes Leid, grauenhafte Not, seelische Verzweiflung, die nur der echte Seelsorger kennt, der weiß, was geschieht, wenn ein Mensch nicht unter die Zucht der Eltern, unter die Zucht des Lehrmeisters, unter die Zucht Gottes gestellt wird, was da herauskommt. Und die Kinder, schon die kleinen Kinder, die zweiten, dritten Schuljahr, sind viel dankbarer für den Lehrer. Jetzt lautere ich aus der Schule, war 40 Jahre Lehrer. Ich war 15 Jahre Volksschullehrer und 25 Jahre Gymnasialaufbau-Schullehrer, also Gymnasiallehrer abgeführt. Bis zur mittleren Reise. Ich will euch nur das sagen. Kinder sind viel dankbarer, wenn sie einen strengen Lehrer und eine strenge Lehrerin haben, die ihnen nichts hingehen lässt, aber gerecht ist und es gut meint, als wenn sie nach der neuen Methode keinerlei Autorität, alles das Kind kann machen und tun, was es will, man muss es sich ausleben und austoben lassen. Das führt ins Verderben. Gottes Wort redet hier eine ganz ernste und scharfe Sprache. Und einer, der nur ein wenig Einblick hat in diese Dinge, dem bricht das Herz bei dem, was jetzt alles vor sich geht. Aber darüber will ich nicht sprechen. Ich will keine Gegenwartspolitik treiben, sondern Ewigkeitsgedanken Gottes, wesenhafte Dinge, die da bleiben und die köstlichsten Früchte bringen, die möchte ich euch vor Augen stellen und ins Herz hineinbringen. Ich will erstens etwas sagen über das Wesen der Freude. Das Wesen der Freude besteht darin, dass das Reich Gottes, dadurch alles, was mit Gott in Verbindung steht, ist Reich Gottes. Und in dem Reiche Gottes, da gibt es ein Volk Israel, ein Reichsvolk, da gibt es eine Gemeinde, da gibt es Nationen, die unterworfen werden und geschult werden, da gibt es Engel, da gibt es Dämonen, das gehört alles zum Reich Gottes. Und das Wesen des Reiches Gottes, das Kennzeichen, ist die Freude. Nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Liebe, Friede und Freude sind das Kennzeichen. Hier wirkt Gott. Hier ist Gott am Werk und tut etwas Neues und Großes. Die Freude ist der goldene Klang des Evangeliums. Das Evangelium hat auch einen ehernen, das heißt einen erzenen Klang, einen Gerichtszeiger. Die dürfen wir nicht unterschlagen. Wehe dem, wenn ihr das tut. Aber es hat auch einen goldenen Klang. Und Professor Köberle weist immer wieder auf diesen Goldklang des Evangeliums hin, der nicht aufgegeben werden darf. Weil die Menschen nicht sagen, das, was uns bewegt, was uns erfüllt, das macht uns unsagbar froh, das macht uns leuchten, das macht uns strahlen, das macht uns zu gelösten Menschen, sodass in ihnen der Wunsch erweckt, ich wäre auch so wie der und wie die. Wenn das nicht der Fall ist, da fehlt dem Evangelium die Hauptsache. Die Freude, der Goldklang der Freude gehört zur Hauptsache des Evangeliums. Diese Freude kann man aber nicht in der Apotheke kaufen und sich vom Arzt verschreiben lassen und sich vom Psychiater in so und so vielen Stunden, Stunde 120 bis 150 Mark, vom Psychiater einsuggerieren lassen. Das geht nicht. Diese Freude ist eine Frucht des Geistes. Das heißt, wenn wir Menschen sind, des Heiligen Geistes voll oder erfüllt mit dem Geiste, dann wächst die Freude aus einer Frucht heraus. Die Frucht des Geistes ist eine Neuzahl. Denn Gott der Vater ist eins. Der Sohn hat die Zahl 2, obwohl er eins ist mit dem Vater. 2 ist die Zahl des Sohnes. Und 3 ist die Zahl des Geistes, 4 ist die Zeit der Schöpfung. Ich will mal aufhören jetzt. Dann zähle ich zu weit in ein ganz wunderbares Gefühl. Jedenfalls ist 3 die Zahl des Geistes. Und 3 mal 3, das ist die Zahl der Geistesfrucht. Und nun will ich euch mal vorlesen, was die Frucht des Geistes ist. Und ihr könnt dann nachzählen und könnt mir sagen, wie viele Stücke das sind. Könnt ihr mal nachzählen, an den Fingern, wie ihr es als Kinder gelernt habt in der Schule. Ich lese vor Galater 5, Vers 22, wo geschrieben steht. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes. Das heißt nicht die Früchte, sondern es ist eine neunfach gegliederte Frucht. So wie der Regenbogen in 7 Farben gelenkt, ist die Frucht des Geistes, weil 3 die Zahl des Geistes ist, 3 mal 3 die Frucht des Geistes, eine neunfach gegliederte Frucht. Die Frucht des Geistes ist Liebe, die Liebe ist die größte, Freude, das zweite, Friede, Langmut. Oder Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Enthaltsamkeit. Hilf ich auch an? Jawohl, genau 9. Aber da sind ein paar Stücke, die es heute nicht mehr gibt. Es gibt heute nicht mehr, die sind ausgestorben. Es gibt heute keine Demut mehr. Es gibt heute wenig Freundlichkeit und Güte. Wenn ich im so heißen Sommer im Eisenbahnabteil meine Jacke ausziehe und sage, gestatten die Damen, dass ich mein Jackett ausziehe, dann sagen sie, was, gibt's das noch? Ich sage, jawohl, ich bin ein Kavalier der alten Schule. Und aber wenn ich jemanden den Kopf herunterhole oder irgendjemand einen Gefallen tun. Ja, gibt's das noch? Doch, das gibt's noch. Wir haben viel mehr anständige Jugend als wir glauben. Aber die wenigen, die revolutionieren, die haben eine solche Dynamik und Kraft in sich, dass die andere Angst haben und auch mitmachen. Ich habe jetzt Folgendes erlebt. In Frankfurt, mein Freund, Oberstudiendirektor Dr. Schiller, einer Frankfurter höheren Schule, der wurde pensioniert vor wenigen Monaten und sein Nachfolger, ich weiß nicht mehr den Namen des Nachfolgers, zu dem kommt eines Tages ein Lehrer, ein Oberstudienrat so und so, und sagt der Direktor, meine Klasse, die ist heimgegangen. War ein Lyzeum, also für Mädchen, höhere Mädchenschule. Ist heimgegangen. Die haben beschlossen, wir hätten noch Schule jetzt bis 12:30, es ist 10 Uhr, wir gehen einfach weg. Und sind weggegangen. Saal ist leer, Kinder sind nicht da. Und da sagt der Direktor, warum fahren Sie mir was? Soll ich sie Ihnen holen? Nein, sagt er, aber ich muss doch Ihnen das sagen, mein Saal ist leer, ich kann meinen Dienst nicht tun. Ich sollte jetzt arbeiten, ich sollte im Dienst stehen, ich kann nicht, ich bin einfach weg. Ich bin nicht heimgegangen, woher? Der Mutter helfen Kartoffeln schälen, da fällt mir gar nicht ein. Ich bin irgendwo hin, irgendein Kaffee oder wer weiß, oder eine Spelunke oder wer weiß, oder ein Dienstkeller, ich bin irgendwo hin. Ausnahmslos die ganze Klasse. Ich weiß, dass in dieser Klasse Mädchen waren, feine, liebe, anständige Mädchen. Aber die haben nicht die Kraft gehabt, den führenden, revolutionierenden Geistern zu widerstehen. Wollten keine Spielfeldwerber sein und sind dann mit. Am nächsten Tag haben sie wieder. Und wisst ihr, was geschehen ist? Wisst ihr, was geschehen ist? Da nichts ist geschehen. Keiner hat geredet. Der Direktor nicht und der Klassenlehrer nicht. Und die Kinder auch nicht, haben so getan, als wären sie. Solche Ereignisse, das ich miterlebte in Frankfurt, die kommen heute in noch viel größerem Ausmaß vor. Demut gibt es doch nicht. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren. Da muss man lachen. Da muss man ja lachen über so etwas, so ein Blödsinn. Die Alten, die sollen abtreten. Sie sollen ihre Pensionen und ihre Renten, die sie haben, uns überlassen, dass wir etwas zum Leben haben. Wir haben jetzt in Worms eine Feier. 450 Jahre ist es her, dass die Reformation in Deutschland der Reichstag geworden ist. Bekenntnis Luthers vor Kaiser und Reich, diese gewaltigen Ereignisse, dass die stattfanden. Und in den Zeitungen stehen Artikel, ich habe einen leider nicht bei mir, da heißt es, wozu brauchen wir eine Lutherfeier? Der Luther, der hat ja geglaubt, dass es einen persönlichen Gott gibt. Das glauben wir doch heute nicht mehr. Der Luther, der hat ja gesagt, die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes und das Blut Christi, das glaubt doch kein Mensch mehr. Der Luther hat ja geglaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass man da jedes Wort glauben darf, wie es das steht. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Wozu brauchen wir eine Reformationsfeier? Das ist ja lauter altmodisches Zeug. Das braucht man heute nicht mehr. Das steht in der Zeitung. Dazu wird das Volk aufgerufen. Aber ich will nicht die dunkle Gegenwart malen. Oh nein! Ich will euch hineinführen in die Inwendigkeit, in die Glut der Liebe und Freude und hinein in den Glanz der Herrlichkeit und Vollendung. Ich habe euch Freudenbotschaft zu verkündigen und habe euch nicht zu sagen, was ist die Welt so schlecht. Das wissen wir. Wir brauchen nur unser eigenes Herz zu schauen. Wir sind alle böse von Natur. Und wenn die Gnade Gottes uns nicht errettet hätte, würden wir untergehen in Schwermut, Angst, Selbstmord, Gedanken und Wahnsinn. Wir alle. Ich auf jeden Fall. Aber weil die Hand, die gefordere Hand Jesu hereingegriffen hat und hat uns, die wir hier zusammenkommen, um diese Abendstunde zu verleben, hat uns errettet und selig gemacht. Und deshalb ist ein neues Leben entstanden. Neue Freuden, neue Kräfte, neue Fähigkeiten. Neunfach ist die Frucht des Geistes, Demut und Keuschheit. Ich nenne die beiden Dinge. Demut und Keuschheit. Darüber lacht man heute. Spottet heute. Ich habe in ungezählten Gesprächen das erlebt. Meine Freunde, wir werden staunen, wenn einmal alles, was hier im Verborgenen oder auch in der Öffentlichkeit getan wird, jeder Gedanke, jedes Gefühl, dem wir nachgegeben haben, wenn das einmal an die Projektionswand geworfen wird vor dem großen weißen Thron, wo nicht nur das, was sich im Dunkeln vollzogen hat, sichtbar ist, sondern nur die Gedanken und Gefühle unseres Herzens Gott an der Projektionswand erscheinen, damit ein gerechtes Gericht erfolgt. Das kommt ganz bestimmt. Das kommt sicherer als diese Minuten, die wir jetzt beisammen sind. Die Frucht des Geistes, die Freude am Herrn, ist unsere Stärke. Welch ein Wort! Das finden wir bei Nehemia und an vielen anderen Stellen. Wo Freude ist, ist Kraft. Das haben schon die Nazis gewusst. Die haben gesagt, Kraft durch Freude, nicht Kraft. Meistens war es ja Kraft durch Freude. Aber Kraft durch Freude. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wo ein Mensch sich freuen kann an Jesus, hat er die Kraft, die Sünde und das Böse und das Gemeine und das Schmutzige und das Geschrei, Gebrüllen, Gekreis und Lärm und Bosheit zu überwinden und ein Siegesleben vor Gottes Angesicht zu führen. Anders nicht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist ein wunderbarer Gott. Nehmt euch das mit. Freut euch am Herrn. Sagt, Herr, was bist du so groß? Wie bist du so gut? Wie bist du so freundlich? Du hast dich selbst geopfert für meine Sünden. Du hast die Strafe, die ich verdient habe, getragen. Du hast alles auf dich genommen. Oh Gott, wie gut bist du. Fangt einmal an, euch zu freuen und das zu tun, was wir gesungen haben, eben, was unser Versammlungsleiter als erstes Lied singen ließ. Danke dem Herrn, loben, preisen, danken, schützt, verwandten. Und unser Loben zieht uns nach oben, ja, nach oben. Ich habe heute eigentlich nur gedacht, nein, das war gestern, glaube ich, im Zug, irgendwo, habe ich gesagt, ja, wo fahren Sie dann hin, ja, da und dahin. Und dann, ja, dann fahre ich wieder heim. Und dann, wenn Sie mal 20, 30 Jahre älter sind, ja, dann fahre ich in die andere Welt. Ja, in die andere Welt, wohin fahren Sie dann? Fahren Sie nach unten! Oder fahren Sie nach oben? Ja, das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Sie wissen doch auch jetzt, wo Sie hinfahren. Wenn der Schaffner fragen würde, wo fahren Sie hin? Und Sie sagen, ich weiß es nicht. Der würde sagen, das ist mein Blödkopf. Und Sie wissen nicht, wo Ihr Leben hingeht. Sie sind jetzt schon so alt und wissen nicht, wo es nach unten ins Verderben oder jetzt hinauf empor ins Licht in die Herrlichkeit. Und wo wohnen Sie hin? Ich weiß, dass die meisten hier Gotteskinder sind. Ich weiß, dass die meisten hier ihres Heiles froh und gewiss sind. Aber ich weiß auch, dass in das Leben der meisten, und damit komme ich zu einem weiteren Punkt, dass in das Leben der meisten Schuld, Not, Angst, Unrecht gekommen ist, dass sie getan haben oder dass sie erdulden müssen, dass sie versteckt haben in ihrem Herzen. Oder ich will es mal ganz modern wissenschaftlich ausdrücken, dass sie abgedrängt haben in ihr Unterbewusstsein, die Verdrängung geschoben haben. Ganz modern, so heißt das heute oder seit 50 Jahren. Meine Freunde, und daraus ergibt sich eine Freudlosigkeit, eine Kraftlosigkeit, dass man kein Siegesleben führen kann, dass man kein Zeugnis geben kann den anderen, die draußen sind und die umhergehen und suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück, dass wir denen nicht sagen können, warum bist du so drüben? Es gibt ein Glück, es gibt ein Heil, es gibt eine Freude in Christo Jesu. Die darfst du auch haben. Die Leute warten darauf, dass sie so angesprochen werden. Aber uns will der Teufel die Kehle zudrücken, wenn wir den Namen Jesu nennen und den Herrn bekennen wollen. Und wodurch geschrieben steht, wer mich bekennt vor den Menschen, dann werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich nicht bekennt vor den Menschen, dann werde ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Da ist keine Freude. Ihr Lieben, aber ich will, ehe ich auf die verloren gegangene Freude und die wiedergefundene, die wiedergewonnene Freude und dann noch über die Freude Gottes ein Wort sagen, will ich noch eines euch nennen. Die Schrift kennt 5 verschiedene Arten von Freuden. Das erste ist die Kindschaftsfreude, wenn man ein Kind Gottes geworden ist. Weißt du noch, wie du zum Glauben kamst? Vor 2 oder 5 oder 10 oder 20 oder 60 Jahren, weißt du noch, wie das war? Welch eine Freude war in deinem Herzen. Du hättest am liebsten gesagt, du Schiller, bei den jungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Vater, nein, Brüder, überm Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Da war die Freude groß, die Kindschaftsfreude. Zweitens, die Siegesfreude. Das ist die Freude, dass man nicht mehr das Böse, das man früher tun musste, dass man das wohl noch tun kann, wenn man nicht vorsichtig ist, aber nicht mehr tun muss. Das ist das große Geheimnis. Der Weltmensch muss sündigen. Der sündigt fahrplanmäßig. Aber wenn der Gläubige sündigt, dann bedeutet das ein Eisenbahnunglück. Das ist nicht fahrplanmäßig. Aber es kommt auch mal vor. Kommt mal vor, dass ein Stecker blockiert ist, dass man nicht weiterfahren kann. Das kommt vor. Habe ich erst einmal erlebt im In- und Ausland. Dass die Frucht oder die Siegesfreude ist eine Frucht des Gehorsams. Ich nenne die dritte große Freude. Die Art der Freude. Das ist die Freude an Gottes Wort. Ich freue mich an deinem Wort, wie einer, der große Beute findet. Das steht in dem Psalm, der in fast jedem Vers von dem Wort Gottes, von dem Befehl Gottes, von dem Weg Gottes handelt. Welcher Psalm ist das? Jawohl, der 119. Der 119. Psalm. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Freude findet. Ich nenne euch noch 2 Freuden. Die nächste Freude ist die Retterfreude. Oh Gott, wie muss das Glück erfreuen, der Retter einer Seele sein? Ist schon zu dir einmal ein Mensch gekommen und hat gesagt, ich danke dir oder ich danke ihnen, dass sie mir den Weg zu Jesus gewiesen haben, vor 2 oder 3 oder 5 oder 10 oder 30 Jahren. Ich danke ihnen. Sie haben mir das gezeigt. Sie sind mit mir niedergebetet, gekniet. Sie haben mir die Hände aufs Haupt gelegt und mich gesegnet. Und seitdem bin ich ein Gotteskind. Wir haben uns nicht mehr gesehen. Aber ich danke ihnen, dass sie mir diesen Dienst getan haben. Wenn das, dir das nur ein Mensch gesagt hat, nur ein einziger Mensch, ist dein Leben nicht umsonst gewesen. Aber wenn du das nicht kannst, ja, wer auch nur eine Seele sein lässt auf dem Erdenrund. Und wer es nicht getan, gekonnt, der stehle weinend sich aus unserem Bund. Das steht auch in Liedern der Freude. Meine Lieben, es gibt eine Retterfreude. Eine Freude, dass man erstens selber gerettet ist und zweitens nun einem anderen eine helfende Hand bietet und ihn zu Jesus ziehen, zu Jesus führen darf, ihn besuchen darf, mit ihm ein Gespräch anfangen darf, für ihn Zeit übrig hat, wenn es möglich ist, auch irgendeine äußere Hilfe und so weiter. Das ist ganz wunderbar. Ich könnte jetzt viele ergreifende Geschichten erzählen. Wie ich das in den 53 Jahren, in denen ich jetzt meinem Herrn diene, erleben durfte. Schon vom Tag nach meiner Bekehrung ab. Ich bin zum Glauben gekommen, 1918, am 6. Juni abends in England, in einem Pferdestall, in Becken, bin ich niedergekniet und habe mein sündiges Herz für ein verlorenes Leben Jesus gegeben und habe ein Wunder erlebt. Ich war so, wurde so froh, so glücklich und dankbar und war ein erlöster Mensch. Ich habe bis zu diesem Augenblick pro Tag 30 Zigaretten geraucht. Von dem Augenblick an nicht mehr. Aus! Seid! Ja, das hat der Herr getan, habe ich nicht fertig gebracht. Nie. Was habe ich da schon Zeugnis geben dürfen von Rauchern? Und wir haben die nicht beneidet und so weiter. Ja. Und am nächsten Morgen hat sich mein Dienst angegangen. Als meine beiden Bettnachbarn, ich habe glaube ich hier schon einmal euch davon erzählt, ein Berliner Arzt und ein Bremer Kaufmann, die haben gesagt, Mensch, Heller, was ist denn mit Ihnen los? Sie leuchten und strahlen, ja.
Und dann noch über die Freude Gottes.
Ja, habe ich gar nicht gewusst, dass ich leuchte und strahle. Die haben es gesagt. Und da stand ich in einer Sekunde. Vor der Entscheidung, entweder bekennst du jetzt mit deinem Mund, mit deinen Lippen, dass der Herr Jesus dein Heiland ist, dass der dich auf und angenommen hat und dass du den gehörst und jetzt ab bis in alle Ewigkeit. Und dann werde ich dich zum Zeugen setzen und werde dich segnen und werde dir Kraft und Frieden und Gesundheit geben für dein ganzes Leben. Oder du bist zu feige und bekennst ihn nicht und drückst dich und dann wird aus dir nichts werden. Das habe ich gewusst. Im Bruchteil einer Sekunde. Und er sagte, ich bin ein Gotteskind geworden. Was sind Sie? Der arme Heller. So machten sie, der arme Heller. Aber nicht lang, so ein paar Tage. Und nach 3 Wochen waren wir nicht 3 unter 2000, die gläubig waren, sondern 30. Und nach 3/4 Jahren waren wir nicht 30, sondern 300. Und auch hier unter euch ist einer immer darauf spaziert, ein alter Herr, der Wilhelm Zminder. Wer hat ihn gekannt? Der war, glaube ich, Oberamtmann oder so etwas. Da ist er immer rausspaziert, nach jeder Versammlung, die hier war. Und der war auch dabei, bei diesen 300, die wir zum Glauben kamen. Aber noch mehr, die mich dann auch gegrüßt haben. Meine Freunde, ich stelle euch heute Abend vor die Entscheidung, wollt ihr unbeteiligten Herzens euch dem Herrn Jesus weihen? Wollt ihr allem, was Unversöhnlichkeit, Neid, Streit, Hochmut, Gier, Eitelkeit, Geiz, Fleischeslust ist, wollt ihr das dem Herrn geben? Und ihr werdet dafür Kräfte des ewigen Lebens empfangen und werdet ein Siegesleben führen dürfen. Oder wollt ihr weiter so dahin trotten, so halb und halb mit trüben Blick, mit hängenden, hätte beinahe gesagt, hängenden Schlappohren, wie so ein Hund. Ja. Oder wollt ihr Menschen sein, die ein erfreuliches Evangelium sich erfreuen dürfen, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Meine Freunde, davon ist die Bibel voll. Retterfreude besteht darin, dass man nicht nur gerettet ist, sondern anderen ein Helfer, ein Retter sein darf. Und das kann jeder. Dazu braucht man keine Theologie zu studieren und keine Bibelschule zu besuchen. Das braucht man nicht. Man braucht ein Herz, das ganz dem Herrn hingegeben ist, das allem den Abschied gibt, was nicht Gott wohlgefällt, der alles loslässt, womit der Teufel uns festhalten will, das bereit ist, sich zu versöhnen und Verzeihung zu bitten, seine Sünde zu bekennen, seine Schande mit Namen zu nennen, vor Gott und sich ganz durchleuchten und entleeren zu lassen, dann kehrt in dieses Herz die tiefe, tiefe Retterfreude ein. Aber ich kenne noch eine höhere Freude. Ihr werdet sagen, noch eine höhere Freude als die Siegesfreude und die Freude an Gottes Wort und so weiter. Jawohl, es gibt noch eine höhere Freude. Und diese höhere Freude wird einem dann gegeben, das lesen wir in der Apostelgeschichte und in den Briefen und an vielen Stellen der Schrift, der Bibel. Diese Freude ist die Leidensfreude. Jetzt freue ich mich in den Leiden für Christus und erstatte meinem Fleische was noch nötig ist, von dem Heil, von dem Segen, von dem Sieg, von der Kraft für euch, die anderen. Es gibt eine Leidensfreude um Jesu Willen, zum Heil und zur Herrlichkeit der anderen. Es ist eine Freude, wenn man gewürdigt ist, um Jesu Willen Nachteile zu haben, geschmäht zu werden, geschlagen zu werden, eingesperrt zu werden und umgebracht zu werden. Sag nicht, er hat gut reden. Ein wenig von diesen Dingen habe ich erlebt. Ein wenig. Meine Freunde, die Freude ist die zentrale Kraft, die von der Liebe in Bewegung gesetzt wird, dass ein total Neues entsteht, diese Freude. Aber ich sagte ja vorhin schon, diese Freude, die kann verloren gehen. Es war mal ein König, das war ein frommer Mann, der ist in seiner Freude vor der Bundeslade hergetanzt, dass ihm sein Gewand, sein bis an die Knöchel reichendes Gewand emporflog und die Dienstmägde seine Schenkel sahen und sich da über ihn lustig machten. Aber in seiner Freude sagte er, ach, wenn ich auch geschmäht werde, ich bin noch geringer werden denn also. Und dieser König, der ganz seinem Gott hingegeben war, es war der König David, ja, ihr habt es geraten. Ich sehe es eigentlich an, die wissen es, wer es war. Der König David, der sah eines Tages auf einem Nachbargrundstück die Frau eines Offiziers, der im Feld war, im Krieg, baden und sich enthüllen und so weiter und wurde zum Ehebrecher. Und dann, weil er den Offizier aus der Welt schaffen wollte, zum Mörder. Glaubt ihr, dass solch ein Mensch noch Freude im Herzen hat? Unmöglich. Unmöglich. Und nun betet dieser David nicht, lass mir wiederkehren dein Heil. So betet er nicht. Das Heil hat er nicht verloren. Wenn ein Kind Gottes in eine Befleckung kommt, so ist sein Heil ihm nicht verloren gegangen. Ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was ich sage. Ich spreche aus jahrzehntelanger Erfahrung. Aber etwas anderes ist ihm verloren gegangen. Und nur etwas anderes bittet der König David. Er bittet, lass mir wiederkehren. Die Freude an deinem Heil. Die Freude an seinem Heil. Die ist David verloren gegangen. Und nun betet er, Herr, lass mir die doch wiederkommen. Lass doch wieder mein Herz von dieser tiefen Freude und Seligkeit erfüllt werden. Über dich und dein Heil. Das Heil kann nicht verloren gehen, denn das gilt für ewig. Auf Golgatha und in der Auferstehung ist das Heil für alle, auch für dich, auch für den Verlorensten und Elendesten unter uns. Garantiert und unantastbar. Glaubt doch das einmal. Aber etwas anderes kann verloren gehen. Die Freude am Heil, dass man sich nicht freuen kann über seinen großen, starken und herrlichen Heiland und dass uns die Scheinfreude und Lüste, die tierischen Begierde, Fressen und Saufen und Unzucht und alles, was die Erde bietet und Ehre, Macht und Geld und Mammone und Vergnügen und so weiter. Damit sucht man nun den Durst seiner Seele, den Hunger nach Freude in seinem Herzen zu stillen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin durch die Welt gegangen, die Welt ist schön und groß. Und doch führt mein Verlangen nicht weit von der Erde los. Wir brauchen die Freude des Heils. Noch besser, die Freude des Heilandes. Noch besser, wir brauchen ihn selbst und die ganze Seligkeit der Gemeinschaft mit ihm. Und dann leuchtet dein Antlitz. Dann strahlen deine Augen, dann hast du Siegeskraft, dann kannst du jubilieren, dann bist du, wenn du alt bist, dann blühst du wie ein Jüngling, wie eine Jungfrau. Jawohl, wenn das nicht so wäre, stünde ich nicht hier. Gott ist mein Zeuge. Die Freude kann verloren gehen. Wir brauchen nur die beiden Bußpsalmen. Es gibt ja eine Reihe Bußpsalmen, den 32. und den 51. Psalm nachzulesen. Lest den noch einmal nach im Laufe der nächsten 8 Tage. Psalm 32 und Psalm 51. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich lade euch vor, legt die Bibel auf euren Stuhl, kniet nieder, legt den Finger drauf und betet diesen Psalm. Den hat nämlich David, diese beiden Psalmen, hat David gebetet und geschrieben. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils oder die Freude an deinem Heil. Und dann kann man sich freuen. Und dann kommt der Sieg und dann kommt das Zeugnis und dann ist dein Leben strahlend. Da können die anderen ruhig so machen. Lass sie ruhig so machen. Ich sag, die Autofahrer machen es ja auch. Warum wollen wir nicht um Jesu Willen auch mal so den Vogel gezeigt bekommen, wie man das nennt, um Jesu Willen. Die sollen ruhig sagen, wir wären verrückt. Denn sie haben ja recht. Wir sind im Geist und im Glauben aus der Welt und ihrer Lust und ihrer Gier und ihren schalen, armseligen, schmutzigen, jämmerlichen Freude, ihrem Krach, ihrem Gebrüll, ihrem Toben, sind wir herausgehoben und sind zersetzt in Christo Jesu zur Rechten der Majestät Gottes in einem Lichte, wo niemand zukommen kann. Das steht geschrieben. Da sind wir im Geiste. Den Leiden der Seelen nach sind wir hier in Reutlingen. Aber den Geiste nach sind wir längst zersetzt da oben hinein in die Überhimmel. Meine Freunde, das sind Dinge, die gilt es zu erfassen und darinnen zu bleiben. Denn es gab eine Zeit im Leben der meisten. Bin ich fest überzeugt, da war das einmal so. Da habt ihr einmal geglüht für euren Heiland. Da hat euer Herz gebrannt. Da habt ihr ihn bekannt. Dann habt ihr es den Leuten gesagt, wo dass sie doch auch den Heiland finden. Da konntet ihr gar nicht anders. Und das ist verloren gegangen. Die Freude am Heil. Da ist man lau geworden im Bibellesen, lau geworden im Beten, lau geworden im Bekennen des Namens Jesu, lau geworden im Bemühen der Liebe, auf anderen das zu vermitteln und hat gesagt, die anderen, ach, die sollen ruhig ihre Wege wandern. Wenn nur ich meinen Heiland habe und in den Himmel komme, alles andere geht mich nicht an. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Gerettet sein, gibt Retter Sinn. Und es ist eine Freude für den Herrn zu arbeiten, zu dienen, Opfer zu bringen, Spott zu ertragen, zu leiden und seines Namens willen. Und das ist das Große und Wunderbare, dass es für Gott niemals ein zu spät gibt. Für Gott gibt es kein zu spät. Darf ich kommen mit derselben Schuld? Darf ich wiederkommen? Ja, jeder von uns, jeder darf kommen. Das kommen, wie du bist. Aber du kannst nicht bleiben, wie du bist. Aber kommen darf jeder von uns. Das ist das Wunderbare. Das findet ihr sonst nirgends in der Welt, in der Literatur, in der Kunst. Da ist eher eine endlose Schwermut und Angst und Gerücht. Und die Leute, wie viele Leute in ihrem Haus sagen, ich bin unrettbar verloren, ich kann nie mehr errettet werden. Wie viele haben mir das gesagt? Ich habe ja meine liebe Frau öfter ins ihrem Haus bringen müssen. Aber während der Zeit, wo sie in ihrem Haus war, war sie tiefgläubig. Aber das hat man nach außen hin, hat sie das nicht äußern können, weil sie ja krank war. Ach, da ist eine tiefe Not. Und in dieser tiefen Not steckt auch ein tiefes Glück. Oh, ich könnte euch jetzt wahre Begebenheiten berichten. Wahre Begebenheiten. Wunderbar. Die im tiefsten Leid. Und Gott seine höchste Herrlichkeit, seine höchste Freude entfalten kann. Und heute sage ich, auch im Bezug auf meine jüngste Tochter, die mit 36 Jahren starb und auf ihrem Sterbebett 10-mal zu mir sagte, Vater, weine doch nicht, freu dich doch mit mir, ich darf jetzt zu Jesus gehen. Vater, ich darf ja zu Jesus gehen. Meinen Siegfried lege ich in seine Hände, ihr Mann. Und meine Kinder lege ich in deine Hände, in seine Hände. Aber, Vater, freue dich doch mit mir. Ich kann mich heute freuen. auf das Wiedersehen mit meiner lieben Frau, mit meinen Kindern. Meine Eltern auch. Meine Eltern sind eigentlich meine Kinder. Meine geistlichen Kinder. Mein Vater sagte immer, ich bin dein Sohn, meine Sohn. Ja, ich habe meine Eltern zu Jesus führen. Und auch meine Kinder. Und auch meine Enkel. Eigentlich meine Enkel. Meine lieben Freunde, halten wir doch fest, dass es eine Gefahr ist, die Freude, die man einmal hat, zu verlieren. Durch Untreue, durch Lauheit, durch Gleichgültigkeit. Und da wird man dumpf und stumpf. Dann hat man keine Kraft. Und da fällt man in frühere Sünden zurück. Oh, wie viele Leute kannte ich, die haben als sie fröhlich wurden, die Zigaretten weggeschmissen und haben sie verbrannt. Und da weggeworfen im Abfall einer und sagten, so, mein Heiland hat mich frei gemacht. Aber nach 6, 8 Wochen oder 3, 4 Monaten oder 3, 4 Jahren haben sie wieder angefangen mit Rauchen. Kennst du Leute? Das ist dem König David genauso gegangen. Man schützt da nicht uns kleine Narren schwachen Menschen. Aber das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Der Herr kann nicht nur retten, er kann auch bewahren. Er ist allmächtig. Man kann die Freude verlieren und man kann die Freude wiedergewinnen. Für Gott ist es nie zu spät. Und einen Neuanfang kann man jederzeit machen. Nachts, im Bett, wenn du wach wirst, kannst du sagen, Herr Jesus, jetzt hast du mein Leben ganz. Bei Tagen, während der Arbeit, überall, bei jeder Gelegenheit, an einem Sarg, an einem Grab, bei einem Fest, bei einem Besuch, bei einem Spaziergang, bei einer Unterredung, bei einem Alleinsein. Jederzeit kannst du neu beginnen. Jetzt, während ich rede, kann jeder neu beginnen, Herr. Von jetzt ab soll's aber ganz anders sein. Viel treuer, viel stärker hingegeben, viel tiefer erfasst. Herr, ich gebe dir jetzt das letzte Preis. Hier bin ich. Nimm mich ganz. Ich will und kann nicht mehr für mich leben. Ich will nicht zurückfahren. Geht einmal diesen Weg. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Macht einmal eurem Heiland diese Liebeserklärung. Ihr werdet Wunder erleben. Die köstlich doch nicht. Man kann die Freude wiedergewinnen. Verlust der Freude, der Sünde, Wiedergewinnung durch neue, vertiefte Weihe und Glaubenshingabe an den Herrn. Nehmen wir das mit. Dann kommen diese Größe, diese erneuernden, beseligenden Reste der Freude, von denen ich ja nur kleine Andeutungen machen konnte, wieder. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Und das ist mein schönster. Der letzte Punkt. Ich will etwas sagen über die Freude Gottes. Da kann sich denn Gott auch freuen. Nee, der will sich freuen, der freut sich auch. Kann auch gut traurig sein. Kann auch gut zornig sein. Jawohl, kann er auch. So wie ein Vater über einen Jungen, der halsstarrig ist, zornig werden kann und ihn strafen kann. Nicht, weil er ihn hasst, sondern weil er ihn liebt. Zorn und Strafe sind immer ein Zeichen von Liebe. Ich finde das jetzt biblisch beweisen. Ich finde das psychologisch beweisen. Nichts ist schlimmer, als wenn man einen Menschen mit einem Menschen gar keinen Kontakt hat. Gar keinen. Es kam manches Mal vor. Denk an einen Fall in der Schule. Ich war noch in der Volksschule tätig. Und da war ein Junge, da war ein frecher Bursch. Laut und gestört und so. Bitterbürstig. Da sagte ich so. Da hinten an der Wand, da steht ein großes Stück entfernt von den anderen Bänken der Schüler und Schülerinnen. Da steht eine leere Bank. Da fesselt dich hin. Du kannst machen, was du willst. Brauchst nicht zuzuhören. Brauchst nicht den Finger zu sprechen. Brauchst keine Antwort zu geben. Aber schwitzen darfst du nicht. Und Krach machen darfst du auch nicht. Damals, auch so lange her, da war es noch normal, dass man einen ungezogenen Jungen die Hosen stramm zieht. Wer die Hose schonet, der hasst seinen Sohn. Das hast du nicht was? Also ich habe gesagt, wenn du da hinten setzt dich hin, du darfst nicht reden und darfst dich nicht bemerkbar machen, sonst haue ich dir den Hintern voll. Aber schieß dich, lass dich drauf. Los, das hinten, dass er hinten hinsetzt. Am dritten Tag sagt der Herr Heller, Strafen Sie mich. Schlagen Sie mich. Ich hab's verdient. Aber lassen Sie mich wieder mitmachen mit der Klasse. Nicht mit Freuen, mit Lachen, wenn Sie Spaß erzählen und mit Arbeiten und mit Finger sprechen. Herr Heller, lassen Sie mich wieder dabei sein. Und strafen Sie mich. Er hat um Strafe gebeten. So was gibt's heute gar nicht mehr. So ein Erlebnis ist unmöglich, weil alles ganz anders gegangen ist. Dann, weil wir in einem Abrutsch sind, bei dem wir uns nirgends mehr halten können. In jeder Beziehung ist uns zu leben. Das ist ein Stück davon. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Ich will euch jetzt was sagen von der Freude Gottes. Ich lese aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 9 vor. 5. Mose 30, Vers 9. Da steht folgendes Wort geschrieben. Der Herr, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Werke deiner Hand. Das sagt Gott zu Israel, wenn es gehört, wenn es sich freut, wenn es freut. Von der Frucht deines Leibes und der Frucht deines Viehes und von der Frucht deines Landes zur Wohlfahrt. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen zum Guten, so wie er sich über deine Väter gefreut hat. Gott wird sich freuen über uns. Gott wird sich freuen an Israel. So wie Israel heute ist, hat Gott keine Freude an ihm. Denn noch ist Israel im Unglauben. Und wann der kommende Krieg ausbricht und wie der ausgeht, das wissen wir noch nicht. Dass Gott auch das gefallene, ungehorsame Israel liebt wie seinen Augapfel. Das wissen wir. Wir werden Wunder erleben. Dauert vielleicht gar nicht mehr lang. Dann werdet ihr denken, was ich an das, was ich eben sage. Gott will sich freuen, wie er sich über Israels Väter gefreut hat. Und so wird er sich auch freuen an dir und an mir und an allen seinen Geschöpfen. Gott will sich an seinen Geschöpfen freuen. Und dazu gehört, dass du dich freust. Wenn meine Kinder lustig sind oder meine Enkelkinder und spielen und lachen und pullen da rum und freuen sich, da freue ich mich auch nicht. Da mache ich auch nicht. Da bin ich auch wieder jung, so wie sie. Und so macht Gott. Gott will sich freuen. Er will seine Freude haben. Und Gott freut sich über deine Freude. Gott ist kein Finsterling. Gott hat kein Sadist, der die Menschen strafen und plagen und wählen will. Endlich, endlos. Endlos, unaufhörlich. Nein, das ist er nicht. Er will sich freuen. Aber dazu gehört, dass wir unser Leben reinigen, dass wir unser Herz ihm entleeren, dass wir ihm alles geben, woran er sich nicht freuen kann, was ihm keine Freude bereitet. Ich will mich freuen. Gott, der Vater, ich will mich freuen. Es gibt noch viel mehr Stellen, aber ich will zweitens etwas sagen über die Freude des Sohnes. Der Jesus ist der gute Hirte. Und wenn ein Schäflein seiner Herde nicht will und läuft auf eigenen Wegen und stürzt hinab in den Abgrund, in die Dornen, da sagt er so, sieht er ganz recht, da bleibst du hängen und wartest, bis die Raubvögel kommen und reißen dich bei lebendigem Leib in Stücke. Nein, so nicht. Was macht er? Er lässt die 99 im Stich und steigt hinab und geht dem Verlorenen nach, bis seine Geduld aus ist. Bis er es findet. Ja, bis er es findet. Der gute Hirte, Jesus Christus, geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Wie lange geht er nach? Wie lange? Nochmal. Jawohl, bis er es findet. Bis er es findet, so lange geht er nach. Wer von euch sich noch nicht hat finden lassen, bitte, bitte, ich bitte euch, weil es so ernst ist, lasst euch heute finden. Sagt Herr, hier bin ich. Ich bin auch abgestürzt wie die Dornen. Ich bin weggelaufen von dir. Ich war neugierig und nasshaft. Ich war unzufrieden. Ich habe meine Gier gefolgt statt deiner lockenden Stimme und bin hinabgestürzt. Und du bist mir nachgegangen und hast dich hinabgebeugt mit deinen gestrafenen Heilandhänden, hast du mich herausgenommen und trug es heim mit Schimpfen. Wie heißt es? Mit Freuden. Er trug es heim mit Freuden. Der gute Hirte hat das verlorene Schaf mit Freuden heimgebracht. Als mir das aufging, da habe ich gestaunt und habe gesagt, Herr, wenn etwas fremdes Schäflein mit Freuden heimgebracht hätte, was hätte ich verstehen können? Aber das Verlorene, das Ungehorsame, das Vernaschte, Zerbrechene, das Durchgegangene, in gerechte Strafe widerfuhr in seinem Absturz, hinab in die Tiefe, in die Dornen, dass er das mit Freuden heimträgt, das hat mir das Herz überwunden. Und auch jetzt greift der Heiland nach dir und will dich heimtragen mit Freuden. Er will dich freuen. Und wenn er sich freut über dich, darfst du dich auch freuen über ihn und dein Leben wird durchglüht und erfüllt und überströmend von Freude. Das war die Freude des Sohnes. Noch etwas über die Freude des Geistes. Lukas 15, 9. Das selbe Kapitel, wo der verlorene Sohn als Gärtner. Und der verlorene Sohn, das verlorene Schaf und der verlorene Groschen genannt wird. Ich lese Vers 9 von Lukas 15 vor. Hört einmal gut zu, wir werden staunen, wie wunderbar das ist. Lukas 15, Vers 9, lautet so. Welches Weib, das 10 Drachmen hat, das Drachmen ist eine Münzeinheit. Die Münzen, die waren ein Loch drin, und dann wurden diese Münzen an den Kopfschmuck der Braut angenäht, zum Zeichen ihrer Reinheit, dass sie rein in die Ehe ging. Nur die rein in die Ehe gehen, dürften sich diese Drachmen, diese Stücke, als Schmuck an ihren Kopf, Schmuck annähern. Und wenn da ein solches Geldstück verloren ging, da sagt man, aha, die ist nicht mehr rein. Die hat nicht mehr alle ihr. Die Gewalt eins verloren.
Die Menschen sprachen.
Denkt euch das sehr heute so. Wenn Feuer im Gesetz, ein Mann sagte, meine Frau, bei ihr wurden nicht die Zeichen der Jungfrauschaft gefunden, nicht mehr keuscht. Dann wurde die Frau vor die Richter geführt und gesteinigt.
Aber ich will weiblich etwas sagen.
Das meinen wir, wenn heute das Wunder ist. Ganz vorstellbar! Wir sehen hier, wie tief wir gefallen sind. Nicht ins Tierische, sondern unter das Tierische. Mehr will ich nicht sagen von diesem Begriff. Also hier ist die Frau und sie hat ihren Kopfschmuck. 10 Drachmen hat sie. Und eine Drachme ist verloren gegangen. Hat nur noch 9. Aha, sie hat nicht ihren gesamten Kopfschmuck. Sie hat nicht ihre Reinheit. Und, aber sie hat die Drachme verloren, sie hat ihre Reinheit noch. Was macht sie? Sie nimmt ein Licht und leuchtet alles ab. Nun müsst ihr euch denken, damals gab es Wohnungen, die waren zugleich Stall. Da konnte die Drachme irgendwo hingefallen sein, im Misthaufen, im Kothaufen. Von einer Ziege oder von einem Lamm. Ihr müsst euch das vorstellen, meine Freunde. Nimmt eine Lampe und kehrt das ganze Haus und sucht sorgfältig, bis sie findet. die Drachmen.
Ich noch nicht.
Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Also sage ich euch, ist Freude vor denen, vor den Engeln Gottes, über einen Sünder, der Buße tut. Was das für eine tiefe Bedeutung hat, der Vater, der den verlorenen Sohn ziehen lässt und ihn aufnimmt, als er wiederkommt, und ihn küsst und ihm die Schuhe der Freiheit und den Siegelring der Vollmacht und das Kleid der Gerechtigkeit gibt, ist ein Bild für Gott, den Vater. Und der gute Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht, ist ein Bild für Gott, den Sohn, den Herrn Jesus. Ich bin der gute Hirte. Und das Wein, das leuchtet, das ist das Licht, das ist der Heilige Geist. So leuchtet der Heilige Geist in unser Herz, die Zeit, die uns da verloren sein. Und so strahlt der Heilige Geist das Kreuz in das leere Grab an und sagt, er starb für dich, und er ist auferstanden für uns. Ja, die Freude des Heiligen Geistes. Wenn du gefunden bist, und wenn alle gefunden sind, und sie wieder ihre 10 Drachmen hat, dann ist die Freude vollkommen. Das ist ein wunderbares Bild für den großen Plan Gottes nach seiner Schöpfung. Wenn man diese 3 Stücke übereinander weiß: Mensch, Tier, Metall. Beim ersten war ein Mensch verloren, beim zweiten war ein Tier verloren, ein Schaf, und beim dritten war nur ein kleines Gold oder Silbermünze verloren. Alle wurden gesucht. Und alle wurden gefunden und alle kehrten heim. Das ist ein Prophet für den Plan, für die Herrlichkeit Gottes. Und wenn das einmal ins Herz des Bades, der jauchzt und lobt und dankt und hört nie wieder auf. Meine Freunde, das ist die Freude Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lassen auch wir unsere Herzen mit tiefer, mit echter und leidender Freude erfüllen. Die Lob und Preis der herrlichen Gnade, gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja! Amen! Herr Jesus, du Sohn Gottes, du Sohn der ewigen Liebe, du Freude deines Vaters, wir danken dir, dass du uns ein Evangelium, eine Freudenbotschaft gebracht hast und dass du dem Verlorenen nachgehst, bis du es findest und es mit Freuden heimträgst. In die ewige Heimat. Wir danken dir dafür. Du kennst uns besser, als wir uns kennen. Du liebst uns mehr, als wir uns selber lieben. Gelobt sei dein Name dafür. Nimm uns jetzt, wie wir sind. Du siehst uns jetzt in tiefste Erde hinein. Nimm uns hin und fülle uns mit dir selbst. Herr, wir sind bereit, alles loszulassen im Herzen und von dir erfüllt zu werden, dass sich kein Gebiet deinem Freuden und Segen Einfluss mehr zu entziehen vermag. Herr, das kannst du. Wir stellen uns dir zur Verfügung und danken dir, dass du uns annimmst und niemanden hinausstößt. Niemand von uns, kein einziger, kein Alter, kein Junge, kein Frommer, kein Gottloser. Keiner wird hinausgestoßen. Du nimmst uns auf und an und führst uns in die ewige Freude, wo jedes Leid, jeder Schmerz, jede Schande, jede Schuld, jedes Grauen, jede Nacht, jede Verzweiflung verklärt ist in Seligkeit und Ehrlichkeit. Das willst du tun und das wirst du tun. Nimm uns hin und lass uns sein, einzig, ewig, völlig dein. Halleluja. Amen. Ihr müsst euch denken, damals gab es Wohnungen, die waren zugleich Stall. Da konnte die Drachme irgendwo hingefallen sein, im Misthaufen, im Kothaufen, von einer Ziege oder von einem Lamm. Ihr müsst euch das vorstellen, meine Freunde. Sie nimmt eine Lampe und kehrt das ganze Haus und sucht sorgfältig, bis sie findet, die Drachme. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Also sage ich euch, ist Freude vor denen, vor den Engeln Gottes, über allen Sünder, der Buße tut. Was das für eine tiefe Bedeutung hat, der Vater, der den verlorenen Sohn ziehen lässt und ihn aufnimmt, als er wiederkommt, und ihn küsst und ihm die Schuhe der Freiheit und den Siegelring der Vollmacht und das Begleit der Gerechtigkeit gibt, ist ein Bild für Gott, den Vater. Und der gute Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht, ist ein Bild für Gott, den Sohn, den Herrn Jesus. Ich bin der gute Hirte. Und das Weib, das leuchtet, das ist das Licht, das ist der Heilige Geist. So leuchtet der Heilige Geist in unser Herz, die Zeit in unser Verlorensein. Und so strahlt der Heilige Geist das Kreuz in das leere Grab an und sagt, er starb für dich und er ist auferstanden für uns. Ja, die Freude des Heiligen Geistes. Wenn du gefunden bist und wenn alle gefunden sind und sie wieder ihre 10 Drachmen hat, dann ist die Freude vollkommen. Das ist ein wunderbares Bild für den großen Plan Gottes mit seiner Schöpfung. Wenn man diese 3 Stücke miteinander